Predigtreihen haben einen Vorteil, wie bei Serien, die ersten 30% sind Wiederholungen. Ja, also es ist ja bei jeder Serie so, was bisher geschah. Also wir haben im Januar begonnen, gesagt, wäre mal gut, den Fokus darauf zu haben, zu sagen, was bringt mir Gottesdienst oder wie spiegelt sich Gottesdienst wieder in meinem Leben? Zu sagen, ne, so was wie ein Kompass. Kompass, der mir sagt, da geht's jetzt wieder lang nächste Woche. Oder vielleicht auch, da komme ich her. Und so kann man vielleicht sagen, Gottesdienst kann ein Kompass sein. Zum Kompass gehört ein Weg, mal einen schön mitgebracht, und in dem kann man mal sagen, ne, das erste ist so, bei Gott ankommen. Wer da gewesen ist oder sich das bei YouTube angehört hat, was sagen, ne, Psalm, meine Seele ist stille zu Gott. Diese Erwartung zu sagen, und ich will jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Ein zweites, ne, hatten wir gerade gehabt, wir haben miteinander Gott angebetet, mit Liedern, Ausrichtung, Erneuerung des Glaubens. Und vielleicht kann man auch eins feststellen, dass überhaupt was ganz Interessantes bei all den Dingen, die bei Glauben wichtig sind, zu sagen, teilhaben ist mehr als dabei sein. Das ist das Spannende. Jeder, der irgendwo für irgendeine Gruppe, für irgendeinen Bibelkreis schon mal eine Andacht vorbereitet hat, der weiß etwas davon zu sagen, dort, wo ich selber versucht habe zu hören, was will Gott durch diesen Bibeltext mir und uns sagen, habe ich viel mehr davon, als wenn ich es nur zuhöre. Und dann kann man sagen, ne, dann ist man jetzt hier, so an diesem Punkt. Und spätestens jetzt merkt man, dass man sagen kann, wir haben einiges mitgebracht. Das ist normal. Wir bringen in den Gottesdienst selbst mit. Und wir bringen mit, ne, die letzte Woche. Weiß nicht, wie eure Woche gewesen ist. Nee, fragen wir lieber nicht. Und wir bringen auch die anderen Dinge mit. Sorgen und Freuden, Erwartungen. Erwartungen auf die nächste Woche zu sagen, was wird denn? All das ist da, mittendrin, in allen Gedanken. Und das ist nicht schlimm, nicht schlecht. Das ist so. Und dann ist noch dazu, dass man sagen kann, wir bringen natürlich auch mit alle Zweifel, alle Fragen, alle Lehre. Das bringe ich mit. Das ist permanent da im Gottesdienst. Und daraufhin würde ich gerne mit euch einen Bibeltext lesen. Rico, ich lese den und du drückst dann. Aus Johannes 20, Abvers 24, wer es gern mitlesen will. Wer Bibel jetzt dabei hat, der ist heute richtig gut dran. Merkt er dann noch, ansonsten Handy zücken, braucht den noch. Wir lesen miteinander. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger durch die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas. Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das war jetzt ein Bericht, klar, der gehört jetzt irgendwie eigentlich nach Ostern. Aber das ist ja die frohe Botschaft, das, was wir heute erleben, ist immer nach Ostern. Das heißt, es ist einer von den Abschnitten, wo man sagen kann, der ist so weit nicht weg. da kommen Jünger zusammen und Jesus ist da und dann ist einer da, der bringt all das mit, was ihr sagt, nee, das ist nicht so. Das kann ich nicht glauben. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Ich habe mal 4 Fragen zum Bibeltext. Ja, die erste Frage, warum denkt ihr, tut sich Thomas so schwer mit der Tatsache der Auferstehung? Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Ne? Der sagt, nee, warum eigentlich? Warum kann der nicht einfach sagen, genau, ihr sagt es doch. Ja, der Petrus und die Mädels und ja, das ist doch klar. Warum tut er sich so schwer? Eine zweite Frage könnte sein, wie kann es sein, dass Jesus trotz verschlossener Türen zu ihnen kam? Ja, es ist eine spannende Frage, ne, für alle Liebhaber der Physik. Zu sagen, wie geht es? Und vielleicht auch noch die Frage, was hat es uns zu sagen? Bei solchen Fragen kann es nie darum gehen zu sagen, ich habe eine Erklärung, die ist naturwissenschaftlich stichhaltig, sondern die Frage ist ja, weil das ist das Spannende am Bibellesen, zu sagen, die Bibel will nicht einfach informieren, zu sagen, das ist halt so, sondern herausfordern. Eine dritte Frage, was könnte es für uns bedeuten, dass Jesus Thomas einlädt, ihn zu berühren? Cool, Jesus sagt, na, mach das doch. Ja, eigentlich denke ich immer, das ist ein Bibeltext, Elli ist heute nicht da, ne? Für Chirurgen. Ne? Das hat mich schon der Sonntagsschule irgendwie komisch berührt. Aber was kann das für uns bedeuten? Ne? Johannes erzählt das extra. Und eine vierte Frage, was denkt ihr, mein Thomas, mit diesem Einsatz, mein Herr und mein Gott? Was ist die Aussage davon? Und weil ich gedacht habe, also Gottesdienst muss auch was Kommunikatives sein. Wir haben jetzt 4 Minuten Zeit. Ihr dreht euch so rum, immer so 4 Leute zueinander. Und sucht euch eine Frage aus. Ja, jetzt ist gut, jetzt nochmal ganz schnell das Handy zücken, Bibeltext und so. Und dann mal 4, 5 Minuten darüber nachdenken. Zu sagen, eine Frage. Und da mal eine gemeinsame Antwort zu finden. So schnell können 4 Minuten um sein. Wir haben jetzt zumindest 2 Dinge geschaffen. Wir haben etwas mehr Kontakt zueinander und zum anderen sind wir jetzt im Bibeltext drin. Man kann an den 4 Fragen entlang gehen. Die Fragen, ich kann jetzt mal so spoilern. Die kommen aus unserem Glaubenskurs. Am Donnerstagabend hatten wir genau auch über den Bibeltext geredet und ich habe konsequent über die Antworten geschwiegen. Ich habe gesagt, wer meine hören will, darf heute Abend kommen. Und warum denkt ihr, tut sich Thomas so schwer mit der Tatsache der Auferstehung? Und ich mit ihm und du vielleicht auch. Ein Bild, was das helfen kann. Das ist genau das. Thomas bringt Zweifel zum Ausdruck. Und Zweifel ist jetzt nicht das kategorische Nein, oh, das ist ja Blödsinn. Zweifel ist diese innere Spannung, wo auf jeder Seite irgendetwas zieht. Auf der einen Erfahrungen und Erwartungen. Das ist immer so. Erfahrung und Erwartung, das löst Zweifel aus. Da muss noch gar nicht bei Themen des Glaubens sein. Dinge, wo du sagst, kann das sein? Ist das möglich? Oder Enttäuschung und Versprechung, das löst Zweifel aus. Erfahrene Enttäuschungen lösen Zweifel beim nächsten Versprechen aus. Wird es einhalten? Ist es möglich? Oder so zwischen Realität und Bibel? Das eine ist die erlebte Realität. Wir müssen uns mal hineinversetzen bei Thomas. Das Ganze ist jetzt vielleicht 3-4 Tage weg. Der erste Satz dieses Berichtes geht zurück auf den Abend des Ostersonntags. Also der Tag ist ganz einfach erklärt. Ne? Früh, die Frauen gehen furchtbar traurig zum Grab, sehen das leer, haben vielleicht noch einen Engel und gehen völlig verwirrt, kommen die zurück, dort wo die Jünger waren und sagen dem Petrus, oh, Jesus ist weg und Engel haben wir gesehen. Und ja, Petrus, Johannes rennen los, gehen in das leere Grab. Interessanterweise, da dürfte ich gerne noch mal vor Augen führen, das Kapitel 20, Johannes-Evangelium, ist unwahrscheinlich wichtig. Der eine, der Petrus, bleibt fragend stehen, der Johannes, von dem steht, und er glaubte. Warum auch immer. Und dann heißt, dann kommen die alle zusammen, da kommt das Ergänzung aus dem Lukas-Evangelium dazu, da waren die zwei, die bis in den Ort Emmaus laufen wollten, dort auch angekommen sind, Jesus begegnen, kommen zurück und sagen, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, und die sagen, wahrhaftig, er ist auferstanden, er ist Petrus erschienen, irgendwo muss das noch passiert sein, und auf einmal war Jesus da. Und dieses Verdichtete erzählen die Jünger dem Thomas, der aus irgendeinem Grund nicht dabei war. Und der sagt, pass mal auf, mein Freund, und ich bin der Kaiser von China, kannst du knicken. Es hilft hier, etwas zu verstehen, auch dann sich hineinversetzen, Thomas. Thomas ist ein Jünger, der wird gar nicht so unoft im Neuen Testament erwähnt. Also Bartholomäus noch viel weniger. Manche von den Jüngern kennen wir nur aus den Listen, da wo Jesus sie berufen hat. Bei Thomas ist das noch anders. Johannes erwähnt den Thomas an zwei Stellen in seinem Evangelium. Erklärt er am Ende auch nochmal, warum das so unheimlich wichtig für uns ist. Einmal, Kapitel 10, die Sache, wo Lazarus gestorben ist. Lazarus wird krank, Jesus bekommt das zu hören und er tut nichts. Und dann kommt die Nachricht, dass Lazarus gestorben ist und Jesus sagt, ich gehe hin, ihn aufzuwecken, ich nehme euch mit, dann könnt ihr die Größe des Reiches Gottes kennenlernen und wir euch das mal lernen zu rechnen mit der Kraft Gottes. Und dann steht da drin, Thomas antwortete, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Ja? Ermutigende Mitarbeiter. Ja? Morgen ist Mitarbeiterkreis. Ja, warum? Ja, also der war ja nicht depressiv gefährdet, sondern der hatte das Erlebnis gehabt, als Jesus das letzte Mal in dieser Gegend war, konnte sich gerade noch den fliegenden Steinen entziehen. Und der Thomas wusste eins ganz genau, lange geht es nicht gut. Bei dem, was der macht und sagt, lange geht es nicht gut. Dann steht er mit Jesus vor dem Grab von Lazarus und dann betet Jesus, dass der Vater ihnen, also allen, die da stehen, die Augen öffnet, auch für Thomas. Ist immer ein Muster bei Thomas, eine Herausforderung. Und dann geht er mit Jesus mit und dann beruhigt sich das, was Zweifel ist. Das Kapitel 10, man könnte es auch als praktischen oder existenziellen Zweifel bezeichnen. Ne? Das Erleben dieser Welt, dass ich nicht in Einklang bekomme mit dem, was ich von Gott weiß. Die ganz Schlauen unter uns, ne, also die im Pluskreis Apologetikkurs mitmachen, können sagen, ja, die Hälfte zumindest kann man erklären. Ne, also die Hälfte des Leids auf dieser Welt, das ist menschengemacht. Also wer vorher nicht Gott fragt, muss doch hinterher nicht sagen, warum lässt Gott das zu? Leute, ne, ja, für 50% mag das richtig sein und die anderen 50? Der zweite Punkt ist dann im Kapitel 14. Ja, düstere Szene. Judas verlässt unter merkwürdigen Umständen gerade den Raum. Die haben gerade miteinander Passa gefeiert. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Und der Judas verdrückt sich. Und Jesus erzählt davon, sagt er, oh, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Erzählt ihn vom Himmel. So, weißt du, im Himmel, das sind Wohnungen. Und ich bereite für dich eine Wohnung vor. Und wenn es fertig ist, komme ich euch zu holen. Und dann sagt er diesen wunderbaren Satz. Wohin ich gehe, wisst ihr ja. Und Thomas, Sprachrohr der Jünger, was sagt Thomas? Nee, wir wissen es nicht. Ich verstehe überhaupt nichts. Das ist mir völlig über meinem Horizont. Wie soll denn das sein? Ewigkeit und alle Menschen und überhaupt, keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. Das ist mehr so die theoretische Variante des Zweifels, wo ich sage, ich kriege das nicht auf die Reihe. Nicht mit meinem Weltbild, nicht mit meiner Prägung. Und Thomas bringt das mit. Warum tut sich Thomas so schwer? Weil er sich selbst mitbringt. Ich behaupte mal ganz locker, jeder von uns hat seinen Lieblingszweifel. Ja, den wir hegen und pflegen, dass er uns nicht abhanden kommt. Die Sache, wo ich das mit Jesus eben nicht auf die Reihe bekomme, wo ich hin und her gerissen bin. Und genau das macht es ihm schwer. Und mir auch. Das ist eben mit dem Zweifel, ist immer so interessant, wenn über Thomas geredet wird, ja, das ist ja der Zweifler. Und pack, hat er seinen Stempel drauf, der ist halt nicht richtig zu gebrauchen. Und 80% in der Gemeinde zucken zusammen, wo ist mein Stempel? Genau das zu sagen, ne? Dieser Bibeltext lädt ein, zu sagen, du hast Zweifel, herzlich willkommen. Hier ist dein Platz. Das ist das Spannende, dass Jesus niemanden ausschließt. Die Geschichte geht der Ostern dann noch weiter. Man kann die gar nicht oft genug lesen. Die gehen dann auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hat. Und dann kommt dieser heroische Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Interessanterweise sagt er es einem Haufen von Menschen, von denen da drin steht, aber einige unter ihnen zweifelten. Ja, was macht der denn? Den größten Auftrag dieser Welt einer Truppe zu geben, wo die Hälfte sagte, stimmt es jetzt? Das kann doch gar nicht so abartig sein. Johannes erzählt, ich bin mit meinen Zweifeln hier willkommen und hier richtig. Wie kann es sein, dass Jesus trotz verschlossener Türe zu ihnen kam? Das ist so eine Sache. Jetzt könnten wir sehr viel physikalische Dinge auflisten, auch zu sagen, ja natürlich, der Herr Jesus hat nach der Auferstehung eine ganz andere Körperlichkeit. Das hilft mir nicht. Das ist wahr, aber das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht, wenn ich frage, was mache ich mit all den Dingen, die ich mitgebracht habe? Mit meinen Fragen und Zweifeln. Kann es sein, dass mitten im Zweifel interessiert dich eigentlich überhaupt nicht die schlaue Antwort? Weil für jede schlaue Antwort habe ich noch mindestens 3 Fragen. Und wenn nicht, finde ich welche. Das Spannende, was hier erzählt wird, ist etwas, was zur Verheißung Jesu dazugehört. Jesus hat mal in Matthäus 18 gesagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir reden ja auch noch ein bisschen so im Hintergrund, Gottesdienst, wozu dieses Unternehmen? Ist ja nicht die Vereinsversammlung von irgendwelchen Fuzzis. Ja? Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes heißt, genau dieser Satz heißt, ich bin da. Unterschrieben, dein Heiland. Das meint es. Jesus ist da. Und wenn ich ihm irgendwo begegnen kann, dann dort, wo die zu ihm gehören, sich treffen. Und jetzt sagt das weiter, ne? Und sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das Gegenwart zu sagen, wir feiern diesen Gottesdienst in der Gegenwart Gottes. Die hat er zugesagt. Davon gehe ich aus. Und das meint am Ende Glauben. Nicht, ich gebe meinen Verstand da hinten an der Garderobe ab. Sondern ich gehe jetzt davon aus, er ist hier und ich will auch da sein. Und bemerkt, dass er da ist, wird es nicht einfach nur, die sehen ihn und kommen vor lauter Staunen nicht mehr aus dem Häuschen. sondern er spricht, Friede sei mit euch. Das ist dieser Friede, der Glauben ermöglicht. Wenn Zweifel vom Bild her eines ist, dann ist es ein tobendes Meer. Und dann brauche ich den, der sagt, schweig und verstumme. Und das ist Jesus, der über alles ist. Und dann ist er da und begegnet Menschen so, wie sie es brauchen können. Und da sind wir bei der dritten Frage. Was könnte es für uns bedeuten, dass Jesus Thomas einlädt, ihn zu berühren? Schon mal vorweggenommen, ne? Wer genau den Bibeltext liest, das ist Vers 27, 28. Der popelt da gar nicht mit seinem Finger im Loch rum. Die Hälfte aller Gemälde, die wir kennen, ne, also ich habe das mal kannst bei Google suchen lassen zum Thema Thomas, und du hast immer einen Jünger, der da in dieser Geste da so drin sitzt. Ganz spannende Bilder dabei. Aber das stimmt gar nicht. In dem Moment hat er es gar nicht mehr nötig. Es geht gar nicht darum, etwas zu begreifen, sondern in der Nähe seiner Gegenwart zu sein. Jesus sagt, sieh mich an und diese Wunden. Und wenn wir das jetzt mal wortwörtlich nehmen, zu sagen, dann heißt das, sag mal, bleib doch bitte nicht mehr in der Distanz. Glauben, also auch die Antwort für Zweifel, ist nicht die distanzierte Antwort eines Naturwissenschaftlers, so und so ist es, sondern es ist Begegnung. Und was lädt Jesus ein? Mit was nimmt er? Seine Wunden. Ist ja nicht bloß Kennzeichen, aha, das sind halt Nägelmale, sondern das sind die Zeichen von dem, was er dort erlitten hat. Er ist an meiner Stelle gestorben für Schuld und ist auferstanden, um mich in ein neues Leben mitzunehmen. Und das geht nicht aus einer coolen, denkerischen Distanz. Glauben ist keine Zuschauererfahrung, sondern ist der Schritt zu sagen, jawohl, ich glaube das. Jesus sagt, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Altes Testament. Das ist die Aufforderung, die dahinter steht, wenn Jesus sagt, sei nicht ungläubig, sondern glaube. Das ist nicht das Schimpfen zu sagen, hast du aber noch nicht gepackt, ne? Sondern mach dich doch auf. Ich habe Zeichen in diese Welt hineingesetzt, dass du glauben kannst. Und dann sind wir schon bei Vers 28, mein Herr und mein Gott. Was bedeutet das? Ganz viele Leute, ganz viel, ganz langes drüber geschrieben. Am Ende ist es diese Antwort, die sagt, ich glaube. Ich vertraue dir, ich baue jetzt auf dich, ich rechne mit dir, ich verlasse mich auf dich. Das meint dieses Bekenntnis des Thomas. Und Bekenntnis, das ist wirklich dieser Moment, wenn man den Karabiner in das Sicherheitsseil reinklingt. Nicht der Moment, wo er halten muss. Das sind zwei unterschiedliche Gegebenheiten. Ne? Also wer klettert, das ist nur für die Absicherung. Aber das ist unheimlich wichtig. Jetzt könnte man sagen, eigentlich brauchen wir das überhaupt nicht. Das ist so ein Quatsch, das ist unnützer Ballast. Nein, Bekenntnis ist genau das zu sagen. Und ich klinke mich jetzt wieder ein. Mein Herr und mein Gott. Interessant ist dabei das besitzanzeigende Fürwort. Mein. Jesus ist nicht einfach Herr und Gott, sondern mein Herr, mein Gott. Das ist das Entscheidende. Das sagt, das ist meine Absicherung. Wir waren Freitag zur Beerdigung. Renate Legel, ich weiß nicht, von den Älteren wird es ein paar noch kennen, in Lucca, die ist vor einigen Wochen heimgegangen. Am Freitag war Beerdigung. Und haben auch nochmal drüber nachgedacht. Und genau das war das, ne? Dieser eine Moment, wo sie gesagt hat, das ist mein Heiland, das ist mein Herr, mein Gott. Mein Herr meint, das ist der, dem ich gehöre, auf den ich höre, dem ich mich unterstelle. Und mein Gott, da hat einer begriffen zu sagen, ich will jetzt wieder das tun, wozu ich geschaffen bin, Gottes gegenüber zu sein. Nicht mehr und nicht weniger, weil Jesus da ist. Und das sind wir bei einem Punkt. Wir haben die ganz selten bei uns im Gottesdienst, das gebe ich einfach mal selbstkritisch zu, wir haben uns noch nicht einigen können, wann und wo und wie oft, das Sache mit dem Glaubensbekenntnis. Ja, als Vorbemerkung, wenn eine Gemeinde ein Glaubensbekenntnis spricht, ist das nicht die Wiederholung der Konfirmandenprüfung. Ja, muss man manchen Leuten sagen. Es ist in dem Sinn auch kein Gebet, sondern das ist tatsächlich dieses, das mit dem Karabiner. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erden, dann sage ich damit, ja, ich vertraue darauf, dass ich geliebt, gewollt und geborgen bin. Das ist die Aussage. Es lohnt sich, na, nächste Woche einfach mal Glaubensbekenntnis. Kann man googeln, wenn man es nicht mehr weiß. Nochmal zu nehmen und jeden Tag mal durchzumeditieren. Was bekenne ich? Ne? Was sage ich denn da über mich? Oder so im zweiten Artikel, der von Jesus, der ganz lange. Mir ist vergeben, ich bin errettet, ich bin gerettet. Weil Jesus an dem Kreuz gestorben ist, weil er alle Schuld bezahlt hat, kann ich heute bekennen, mir ist vergeben. Ich darf von neuem anfangen. Ich muss weder Schuld abtragen, noch sie verarbeiten, sondern ich darf sie bekennen und unters Kreuz bringen und neu anfangen. Immer und immer wieder. Und das Dritte, ich glaube an den Heiligen Geist. Ich bekenne, dass ich befähigt werde von Gott, von ihm begabt und berufen bin, dieses Leben zu leben und zu gestalten. Nochmals der Karabinerhaken, den wir einfach ins Sicherheitsseil einklinken. Und es möglichst jeden Sonntag neu. Interessanterweise, wer so ein bisschen mit Luther beschäftigt, Martin Luther hat ja mal Morgensegen und Abendsegen. Sagt das jemand was? Wenn nicht, unbedingt, müssen wir mal in den Kreisen. Ne? Also, und dann das sagt er am Anfang, dass man das Kreuz schlagen soll. Luther war katholischer, als wir alle denken. Und dann entweder das Vaterunser oder das Glaubensbekenntnis oder was dir deine Andacht auch sonst eingibt, sagen. Und dann kommt, ich danke dir, mein himmlischer Vater, für diesen Tag. So. Also Luther sagt, das mit dem Glaubensbekenntnis kannst du täglich machen, dich neu festmachen. Ich glaube das heute. Ich vertraue darauf, ich baue darauf, dass mir vergeben ist. Und ich rechne damit, dass er mich begabt und führt durch seinen Geist. Glaubensbekenntnisse, so wie wir es kennen, das Apostolische, es gibt noch in der alten Kirche zwei andere, sind ja nur so ein Extrakt aus dem, was die Schrift sagt, um es mal in Kurzform zu bringen, was mein Leben hält. Und deswegen ist es gut, wenn wir das erneuern, immer und immer wieder. Und dann ist ja so, ne, das ist, für Thomas ist das ja super. So, jetzt müssen wir nochmal drauf kommen. Mir wird das Johannesevangelium immer wichtiger, weil es trifft immer mehr den Nerv unserer Zeit und Menschen unserer Prägung. Johannesevangelium irgendwann geschrieben, zwischen 90 und 100, oder lass es 85 und 100 gewesen sein. Johannes, der letzte lebende Apostel, die anderen waren alle schon irgendwo zwischen 60 und 70 dem Märtyrertod anheimgefallen. Ist sozusagen der Garant noch für apostolische Lehre, der erzählen kann, das habe ich mit Jesus erlebt und das kannst du glauben. Der schreibt einer Gemeinde, die aus Leuten besteht, die so fromm erzogen sind wie ich. Die das mit dem Glauben auswendig gelernt haben und die auch alles wissen. Aber bei denen manchmal der Weg vom Hirn ins Herz so weit ist. und die sich damit schwer tun. Ja, das 50, 60 Jahre her, da war Paulus in Ephesus, das war der Ort, wo das Evangelium das erste Mal hingekommen ist. Da ging die Post ab, ne? Da war es voll und ach, da gab es Aufstand und heute Verfolgung, ich weiß auch nicht so richtig. Und den schreibt er, nächsten zwei Sätze. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Der Johannes schreibt das sehr deutlich und sagt, weißt du, damit du glauben, Jesus vertrauen kannst, nicht, dass du ein tolles, spannendes, emotionales Erlebnis hast, sondern damit nächste Woche du vertrauen kannst in deinen Lebenszusammenhängen. Und die sind bei uns so unterschiedlich. Die einen haben Ferien und freuen sich, die anderen haben noch andere Dinge vor sich, die freuen sich etwas weniger. Aber für die Dritten ist es, na, diese Woche wird genauso wie letzte Woche und die Freude bleibt gleich. Oh, das ist nicht so die Frage, kann ich in meinen Lebenszusammenhängen vertrauen? Das sagt er, ne? Das ist aufgeschrieben, damit ihr glauben könnt. Das, was er im Evangelium aufschreibt, das ist nicht einfach nur die Information, das war so und du kannst, sondern damit ich vertrauen kann, und zwar Jesus. Und damit ich durch den Glauben an ihn das Leben habe, seine Kraft für das, was ich brauche. Glaubensbekenntnis. Bekenntnis sprechen, um es neu festzumachen. Unsere Gemeinde, die das nicht ganz so wissen, wir sind ein Produkt auch aus dem EC, ja, Jugendarbeit, Christian Endeavor, irgendwann mal 1800 noch was in Maine, in Amerika gegründet, war genau aus diesem Grund heraus zu sagen, wie leben wir Glauben? Und wir haben auch ein eigenes Bekenntnis, kein Glaubensbekenntnis, sondern eine Verpflichtung, wo wir sagen, genau das glaube ich und deswegen will ich Jesus dienen, hier an der Stelle, wo er mich hingestellt hat. Das Bekenntnis heißt neu festmachen und daraus kommt, ne, im EC hieß es lange, Weihestunde zu sagen, ich gebe mich Gott neu hin, ich weihe mich ihm ein. Heißt jetzt anders, mir ist das nicht mehr gegenwärtig, ist auch egal, weil der Weihe finde ich so spannend. Wir hatten, als wir in Plauen gewohnt haben, gab es einen wunderbaren oder wunderlichen Teppichmarkt. Vielleicht auch beim Netto. Der hatte alle halbe Jahre Neueröffnung gehabt. Ja, was waren das für Geschäftsführer? Hilfe, ne? Denkst du, war ein Werbetrick, okay. Aber wenn du das mal wörtlich nimmst, ne, also Neueröffnung heißt, großes Plakat mit Prozentpreisen und allem, kommt rein Leute, wir sind wieder neu für euch da. Ja, nichts anderes ist Bekenntnis, zu sagen, Jesus, ich bin neu für dich da. Weil damit kann ich in die Woche starten. Mit dem Bekenntnis, ich vertraue ihm und mit dem Wissen, er geht mit. Und ich würde jetzt gern, Ende der Verkündigung, mit euch das Glaubensbekenntnis sprechen. Dazu steht man auch gut auf. Mal ein bisschen lockern für die nächsten zwei Stunden Gottesdienst. Der Rico blendet uns ein. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dürft euch gerne wieder hinsetzen.